Deutschlandfunk. Hintergrund. Freiluftschneisen und Pop-up-Radwege. Wie sie Städte durch die Corona-Pandemie verändern. Eine Sendung von Matthias von Lieben.
Anfang Juli. Ein wolkiger Montagnachmittag in Düsseldorf. Thomas Tönzhoff hat Feierabend und fährt wie immer mit dem Fahrrad am Rheinufer entlang nach Hause, ins ca. 25 Kilometer entfernte Duisburg. Mit einem Unterschied. Er muss mit seinem Rad nicht mehr neben, sondern darf auf der Sizilienallee, einer Düsseldorfer Prachtstraße, fahren. Mit gelb markierten Linien und Pollern sind seit dem 13. Juni zwei der ehemals vier Autospuren als Radweg ausgewiesen.
Ich kann gefahrlos überholen, bin völlig getrennt von den Autos und auch von den Fußgängern, mit denen man sich auch oft da drüben in die Quere kommt in der Vergangenheit. Ist genial. Und die Autos haben genug Platz, jeder eine Spur, völlig in Ordnung.
Der sozialdemokratische Oberbürgermeister Düsseldorfs, Thomas Geisel, hat hier mitten in der Corona-Pandemie im Schnellverfahren die erste sogenannte Pop-up-Bike-Lane der Stadt eröffnet. Einen temporären Radweg, für den eine Autospur wegfällt. 3 Kilometer lang, am Wochenende sogar mit verlängerter Strecke.
Also wenn man solche Infrastruktur vorhält, dann kommen die Radfahrer. Das ist ja bekannt. Wer Straßen sät, erntet Autos und wer Fahrradwege sät, erntet Fahrräder. Und das ist im Grunde auch das, was man hier beobachten kann.
Um mehr Raum für RadfahrerInnen zu schaffen, wurden und werden in vielen deutschen Städten gerade Pop-up-Radwege eingerichtet. Argumentiert wird in Düsseldorf, Berlin oder München einerseits mit dem Infektionsschutz. Konventionelle Radwege würden nicht ausreichen, um den in Pandemiezeiten gebotenen Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Und andererseits besonders dann nicht, wenn deutlich mehr Menschen als sonst mit dem Fahrrad unterwegs sind. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zum Beispiel laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub 26% mehr Fahrradbewegungen an den Zählstellen registriert als im Vorjahr. Der Anstieg lässt sich vor allem durch die Monate während der Corona-Pandemie erklären.
Corona hat sehr deutlich gemacht, dass sich manches im Stadtleben verändern wird, aber auch manches ganz schnell verändert hat. Der öffentliche Raum ist unendlich wichtig geworden. Das unmittelbare Umfeld der Orte, der Städte ist wieder wichtig geworden. Wenn Sie in die Städte schauen, ist das in Düsseldorf wie in vielen anderen Städten auch. Da wurde gerufen, schafft mehr Platz für den Radverkehr.
Sagt Cornelia Zuschke, die Beigeordnete für Planen, Bauen und Grundstückswesen im Düsseldorfer Rathaus, das von einer Ampelkoalition geführt wird. In ihren Dezernatsbereich fällt auch die Verkehrsplanung. Für Zuschke sind die neuen Radwege die sichtbarste Corona-bedingte Veränderung im Stadtbild und zugleich die umstrittenste.
Öffentliche Räume können nicht nur transit- und autodominiert sein, sondern sie müssen Aufenthaltsqualität haben. Sie müssen auch langsamer funktionieren und auch mit mehr Abstand. Und das heißt Umverteilung. Und deswegen ist es in dieser Sache angelegt, dass man es niemandem recht macht, weil den einen ist es zu viel, den anderen ist es zu wenig. Den anderen geht es nicht schnell genug, den anderen geht es viel zu schnell mit den vielen Veränderungen.
Dabei entspricht die Entwicklung einem weltweiten Trend. Schon länger räumen europäische Metropolen wie Brüssel, Mailand oder Paris Fußgängern und Radfahrern deutlich mehr Platz ein. London und Wien wollen bald nachziehen, in Skandinavien sind viele Städte bereits autofrei. Und auch in der deutschen Hauptstadt Berlin wurden seit Ende März in verschiedenen Bezirken insgesamt 22 Kilometer Autospuren in temporäre Fahrradwege umgewandelt. Kürzlich widmete der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an Sonntagen sogar einige Auto in Spielstraßen um. Cordelia Polina ist Stadtforscherin und Geschäftsführerin des Berliner Beratungsunternehmens Urban Catalyst. Mit ihrem Unternehmen hilft sie bundesweit Kommunen und Regionen bei Umbauprojekten und städtischen Veränderungsprozessen. Derzeit analysiert Polina mit ihren KollegInnen für viele Verwaltungen die Folgen der Corona-Pandemie für Städte.
Ich glaube, generell haben wir jetzt erstmal verstanden, dass die Corona-Krise viele Entwicklungen beschleunigt, die ohnehin ablaufen. Das sind ja Themen, die waren schon in der Stadtentwicklungspolitik durchaus präsent und auf dem Tisch, aber die haben noch so ein bisschen leise geköchelt. Und jetzt durch Corona sind die wirklich zu so einem Tsunami geworden und müssen jetzt ganz dringend auf die Tagesordnung und laufen viel, viel schneller und beschleunigter ab.
Das gelte nicht nur für den Verkehr, sondern auch für den Bereich Bauen und Wohnen oder die Themen öffentlicher Raum und Klimawandel. Und egal ob Berlin im Osten oder Düsseldorf im Westen Deutschlands, die Corona-Pandemie zwingt Städten die Frage auf, wie sie sich verändern müssen, um krisenfester, nachhaltiger und zugleich lebenswerter zu werden, um damit attraktiv zu bleiben. Dass die Suche nach Antworten auf diese Frage in einer durch die Pandemie aufgewühlten Stadtgesellschaft zu Konflikten führt, liegt auf der Hand. Die Pop-up-Radwege in Düsseldorf seien dafür ein gutes Beispiel, sagt die Düsseldorfer Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke.
Wir merken auch, dass es für solche Belange nicht nur eine Lösung gibt. Die kann auf dem Papier und in der Theorie und sicherheitstechnisch noch so ausgetüftelt sein. Wenn sie draußen auf der Straße nicht funktioniert, gibt's Ärger. Und es gab richtig Ärger.
Daran war die Stadtverwaltung nicht unschuldig. Die Einrichtung des Radwegs wurde erst nicht kommuniziert, dann musste er zweimal verändert werden. Die Verkehrsführung war anfangs so irreführend, dass es zu einem großen Durcheinander mit Unfällen kam. Zum Ärger der Düsseldorfer Opposition und von AnwohnerInnen und AutofahrerInnen. Bald dürfte die Kritik verstummen. Bis zum 31. August sollen die gelben Fahrradsonderspuren wieder abgekratzt werden. Ein Schicksal, das wohl viele der Pop-up-Radwege ereilen wird. Außer in Berlin, wo sie in dauerhafte umgewandelt werden sollen. War es das dann schon wieder mit der Verkehrswende? Stadtforscherin Cordelia Polinna ist auch wegen einer weiteren Entwicklung skeptisch.
Im Moment muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass nicht der öffentliche Personennahverkehr zu einem Verlierer der Corona-Krise wird, weil er einfach ein bisschen stigmatisiert ist, weil dort in den geschlossenen Räumen die Ansteckungsgefahr möglicherweise höher ist. Das wäre natürlich eine Entwicklung, die negativ ist.
Während des Lockdowns sank die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen auf 20% des üblichen Aufkommens. Inzwischen liegt sie zwar wieder bei 40-60%, doch ein Ergebnis der Corona-Mobilitätsstudie MobiCor, die das Bundesbildungsministerium kürzlich in Auftrag gegeben hatte, lässt aufhorchen. Allein im Mai sind mehr als ein Drittel der Fahrgäste auf das Auto umgestiegen. Und 30% aller Wege wurden während des Lockdowns zu Fuß zurückgelegt. Ein historisches Hoch. Mit dem Ergebnis, dass Parks und Grünflächen bevölkert waren wie nie zuvor. Städten wie Düsseldorf und Berlin hat das vor Augen geführt, wie wichtig großzügige Freiflächen in der Stadt sind. Der öffentliche Raum müsse daher sicher und attraktiv für StadtbewohnerInnen aller Altersgruppen sein, sagt Cordelia Polinna von Urban Catalyst.
Dann war das super wichtig, dass wir hier in Berlin aufs Tempelhofer Feld gehen konnten oder an die Spree in den Treptower Park oder selbst in kleine Quartiersparks. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Qualität von Stadt, also fußläufig erreichbare Grün- und Freiräume. Und da hat sich jetzt gezeigt, dass Städte, die solche Nutzungen und solche Flächen haben, einfach besser aufgestellt sind.
Diese Erkenntnis hat Konsequenzen für zukünftige stadtplanerische Prozesse. Doris Kleilein und Friederike Meyer sind Architekturjournalistinnen und derzeit Stipendiatinnen am Thomas-Mann-Institut. Dort untersuchen sie gemeinsam, wie die Pandemie das städtische Leben beeinflusst und welche Erfahrungen daraus für eine gemeinwohlorientierte Stadtplanung erwachsen können. Doris Kleilein sagt:
Nach dem Lockdown ist auch immer, vielleicht auch wieder vor dem Lockdown. Corona ist eine Krise von vielen, die noch kommen werden. Und von Corona geht es direkt in das Thema des Klimaschutzes.
Laut einer Studie der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt gehört Berlin zum Beispiel zu den künftig am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen in Deutschland. Auch bedingt durch den sogenannten Wärmeinsel-Effekt. Wenn Wohnviertel dicht bebaut sind und Grünflächen fehlen, heizen sich Städte im Vergleich zum Umland auf. Zwar gibt es in Berlin viele Parks, Wälder und Seen, doch selbst große Flächen wie das Tempelhofer Feld versorgen immer nur die umliegenden Wohnblöcke mit der nötigen Kaltluft.
Die Städte bereiten Klimaschutzpläne vor. Das hat man natürlich auch schon vor Corona gemacht, weil klar wurde oder wird das durch den Klimawandel, dass es insgesamt heißer wird. Auch Frau Leyen will ja den großen Green New Deal für Europa. Das ist im Prinzip auf der kommunalen Ebene, also auf der Ebene der Bürgermeister und Bürgermeisterin, das gleiche Thema.
Eine weitere Erkenntnis der Pandemie: Menschen, die über einen Balkon oder gar einen Garten verfügen, haben in Lockdown-Zeiten größere Freiheiten und können Krisen besser meistern. Für die anderen habe sich gezeigt, sagt Friederike Meyer, wie beengend die Dichte sein kann.
Man hatte häufig den Eindruck, die Wohnungen werden regelrecht hingemetert. Also es geht um Quantität, es geht um Quadratmeterzahlen, es geht um Stockwerke, was man auf den immer teurer werdenden, immer weniger werdenden Grundflächen möglichst noch einfügen kann. Das hatte zur Folge, dass viele Wohnungen keine Balkons haben. Und jetzt merkt man, was das für Auswirkungen hat, wenn ich in einem Wohnregal eingepfercht bin.
Meyer prognostiziert: Zukünftig werden keine Wohnungen mehr ohne Balkon gebaut. Dass dies alles wichtiger wird, zeigt auch der Trend zum Homeoffice. Zwar kehren mittlerweile viele ArbeitnehmerInnen in die Büros zurück, doch gehen längst nicht mehr nur große Tech-Unternehmen wie Facebook davon aus, dass rund 50% ihrer Angestellten in einigen Jahren dauerhaft ins Homeoffice wechseln könnten. Gerade für Familien werden offenere Grundrisse daher wichtiger, die ein Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten und Kinderaufsicht ermöglichen, sagt die Düsseldorfer Verkehrs- und Baudezernentin Cornelia Zuschke.
Wir haben das verlernt. Wir haben das verlernt in der sektoralen Stadt, die eben Wohnen und Arbeiten sehr deutlich getrennt hat. Und wir kommen jetzt wieder zurück zu der Stadt, wo Wohnen und Leben, Wohnen und Arbeiten unter einem Dach möglich sein soll. Wir müssen uns also darüber Gedanken machen, wie Grundrisse von morgen aussehen, wie zum Beispiel auch die standardisierte Sozialwohnung, die geförderte Wohnung, ob die nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten braucht, ob die flexibler ist.
Wie die Zukunft aussehen könnte, davon bekommt man in Berlin-Kreuzberg eine leise Idee. Neben der ehemaligen Blumen-Großmarkthalle stehen drei Wohn-, Gewerbe- und Atelierhäuser. Neben Seminarräumen, Mini-Ateliers und Werbeagenturen befinden sich in der zweiten Etage des mittleren Hauses auch die Redaktionsräume der Berliner Architekturzeitschrift Arch Plus. Einer der drei Co-Herausgeber, An Lin Go, empfängt an der Tür.
Die Eingangssituation ist so, dass wir hier uns entscheiden können, quasi in drei Richtungen zu verteilen.
Gleich geradeaus betritt man das Zentrum der Arch Plus Redaktion. Ein großes Zimmer mit Oberlicht und Sofa, das je nach Bedarf als Bibliothek, Wohnzimmer, Veranstaltungs- oder Rückzugsraum genutzt werden kann. Es ist offen nach allen Seiten. Die schalldichten Flügeltüren rechts und links können bei Bedarf zugeklappt werden, um den Raum von den regulären Redaktionsräumen zu isolieren, die in U-Form außen herum verlaufen.
Das ist eigentlich das Grundmotiv dieses Grundrisses, nämlich dass wir sehr schnell die Räume isolieren können in einzelne Räume. Aber wir können auch praktisch den gesamten Grundriss öffnen und miteinander verbinden.
Das sei gerade in Pandemiezeiten hilfreich gewesen. Und der Grundriss bietet sogar private Nutzungsmöglichkeiten. An Lin Go arbeitet hier nicht nur, sondern wohnt gemeinsam mit dem Architekten Arno Löbbecke auch vor Ort.
Ich mache den Vorhang zu oder auf, also das heißt, ich kann mich einfach dahinter verstecken und werde dann nicht gesehen. Also das ist so die leichteste Grenze oder Schwelle, die man ausbilden kann.
Hinter einem silbernen Vorhang beginnt mit der Küche der private Bereich der beiden. Ist der Vorhang zugezogen, bedeutet das für die Kolleginnen kein Zugang, Privatsphäre gewünscht. Ist er offen, kann die Küche entweder mitgenutzt oder bei Veranstaltungen zu einer Bar umgewandelt werden. Hinter der Küche wiederum ist das Badezimmer, links ein Arbeitsraum und rechts das Schlafzimmer.
Das Problem mit dem Schlafzimmer ist, es steht eigentlich tagsüber immer leer. Das Bett besetzt das gesamte Zimmer und man kann es eben nicht nutzen. Und von daher ist diese altbewährte Lösung mit dem Klappbett in dem Fall wirklich sinnvoll, weil wir dadurch ein zusätzliches Zimmer gewinnen. Tagsüber könnte ich mich zurückziehen und das wird dann so ein Musikzimmer oder Lesebereich etc. Und dann kann man das auch wieder schnell verschwinden lassen. Und zack, haben wir ein Zimmer mehr.
Die gesamte Fläche der Immobilie von knapp 250 Quadratmetern inklusive zweier Balkone wird sowohl im privaten als auch im redaktionellen Teilbereich optimal genutzt. Und Wohnen und Arbeiten radikal miteinander verbunden.
Tagsüber dehnt sich das Arbeiten stark aus. Ich brauche dann kein Wohnzimmer, ich brauche kein Schlafzimmer in der Zeit. Im Grunde genommen sind dann alle Räume auch zum Arbeiten geeignet. Und abends kehrt sich das komplett um. Man kann dann schnell den Besprechungsraum für ein Dinner nutzen. Das vermischt sich dann quasi je nach zeitlichen Ablauf.
Diese flexible Raumgestaltung mit Bewegungs- und Isolationsmöglichkeiten, sagt An Lin Go, war nie so wichtig wie während des Corona-Lockdowns. Es räche sich nun, dass in der Vergangenheit nur noch profitable Standard- und Familienwohnungen gebaut wurden. Ihr Grundriss passe nicht zu parallelem Wohnen und Arbeiten.
weil wir gesehen haben, welche sozialen Folgen das gehabt hat, der Lockdown und die Isolierung in den klassischen Kleinfamilien wieder. Und alle waren total überfordert, alle Familien, die dann Homeoffice, Homeschooling, Pflegearbeit und etc. alles auf einmal wieder kombinieren mussten. Und das funktioniert aber nur, wenn man im Grunde genommen isolieren kann oder öffnen kann.
Und dafür biete Ihr Experiment die besten Voraussetzungen. Anlin Go geht zurück in den zentralen Aufenthaltsraum.
Übertragen jetzt auf ein klassisches Wohnhaus wäre das hier der Gemeinschaftsraum, wo man sich trifft, wo die Kinder spielen könnten, wo Care-Arbeit stattfinden kann, während andere Eltern dann in ihren Bereichen dann Homeoffice machen können. Und dann wechselt man sich ab. Und Corona ruft eher dazu auf, sich stärker mit diesen gesellschaftlichen Fragen des Wohnens nochmal stärker auseinanderzusetzen, als dass man sagt, die Wohnung, Tür zu und dann ist alles gut.
Allerdings, möglich ist die ArchPlus spezifische Verbindung von Wohnen und Arbeiten nur, da es sich bei der gesamten Immobilie um das erste planerische Konzeptvergabeverfahren Berlins handelte. So konnte die Baugruppe Fritz 23 den kulturellen gewerblichen Neubau überhaupt erst errichten. Der Inhalt war wichtiger als der Preis. Eine sinnvolle Strategie, um städtische Entwicklungen aktiv mitzusteuern, sagten Go. Was bei ArchPlus zu funktionieren scheint, sei von der Realität jedoch noch weit entfernt, sagt Stadtforscherin Cordelia Polinna. Viele Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen hätten derzeit ganz andere Sorgen.
Sicherlich ist eine flexible Wohnung, wo man die Räume unterschiedlich nutzen kann, eine ganz tolle Sache. Das ist sicherlich aber auch eine Kostenfrage. Und wie gesagt, irgendwie 90% der Stadt mindestens stehen. Also das ist dann natürlich in den Quantitäten ganz, ganz wenig, ne? Und ich glaube, wir müssen auch immer beachten, dass gerade die Leute, die im Homeoffice arbeiten, das ist eine absolute gesellschaftliche Elite. Ganz viele Menschen, gerade auch mit einer nicht so guten Bezahlung, können sich das überhaupt nicht aussuchen. Und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, über wen reden wir hier und wen blenden wir da in dieser Debatte völlig aus.
Im Angesicht der Corona-Pandemie stehen Städte und Kommunen also vor großen Herausforderungen. Sie müssen wirtschaftliche und soziale Härtefälle abfedern, Wohnungen und Grünflächen umgestalten, ein verändertes Mobilitätsverhalten kanalisieren, den öffentlichen Raum neu denken und dürfen dabei den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren. Ob sie darauf vorbereitet sind?
Ich denke, das hängt zu einem gewissen Grad auch von der Finanzkraft der Kommunen ab. Aber aufgrund der wirtschaftlichen Krise, die sich jetzt auf die Pandemie draufsetzt, sind ja doch drastische Einbußen bei den Steuereinnahmen zu erwarten. Und das wird sich natürlich massiv auf die öffentlichen Haushalte niederschlagen. Und das wird dazu führen, dass Fördergelder für Kitas wegbrechen, dass wahrscheinlich auch Personalressourcen eingespart werden müssen, mittelfristig Stellen vielleicht nicht besetzt werden und deswegen letztendlich die Krise dann vielleicht doch nicht so gut bewältigt wird.
Schon jetzt gibt es große Unterschiede bei der Finanzkraft von Städten. Während Düsseldorf vor der Corona-Krise schuldenfrei war, trug das weitaus größere Berlin eine Schuldenlast von 57 Milliarden Euro. In der Hauptstadt sondiert der Finanzsenator auch mit Blick auf neue, krisenbedingte Schulden bereits Sparmöglichkeiten bei Personaleinstellungen oder Bauprojekten. Dabei werde genau dort das Geld dringend benötigt, sagt Beraterin Polinna. Sie prophezeit.
Und ich denke, das könnte in vielen Städten jetzt durchaus ein wichtiges Thema auch für Wahlkämpfe und für die nächsten Monate sein, wie die Stadt jetzt auch durch die Pandemie kommt, jetzt auch gerade in den Sommermonaten, wo viele Leute nicht wegfahren können. Und wie so eine Stadt sowas jetzt managt, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil die sehr viel darüber sagt, wie ist Verwaltung aufgestellt, was sind politische Prioritäten und wie geht eine resiliente und gute Stadtentwicklung, die wirklich auf den Menschen guckt.
Das war der Hintergrund. Freiluftschneisen und Pop-up-Radwege, wie sich Städte durch die Corona-Pandemie verändern. Eine Sendung von Matthias von Lieben, Redaktion Norbert Weber.